Hallo Nikolas.
Hallo Sophie.
Ist denn der Krieg gerade überhaupt noch Thema in der britischen Presse?
Gute Frage. Der Krieg ist nach wie vor großes Thema in der britischen Presse, dominiert vor allem die Schlagzeilen in Außenpolitikteilen der Medien, obwohl natürlich jetzt mit den Turbulenzen, den innenpolitischen Turbulenzen, auch der Ukraine-Krieg ein bisschen an die Seite gerückt wird. Aber großes Thema, die Großbritannien hat sich ja auch sehr früh und sehr klar hier deklariert als Unterstützer der Ukraine und das ist nach wie vor sehr, sehr großes Thema.
Wie beurteilt die britische Presse denn die Rolle Großbritanniens im Krieg?
Sehr, sehr positiv. Großbritannien hat sich ja auch über die Regierungspartei, die Tories hinweg, über alle Parteigrenzen hinweg sehr klar von Anfang an deklariert als Unterstützer der Ukraine, auch als jemand, der ganz klar das russische Vorgehen hier verurteilt hat. Und das ist eines der wenigen Themen, wo ich sagen würde, da gibt es wirklich einen ganz klaren innenpolitischen Konsens. Ja? Die Unterstützung ist auch sehr breit in der Bevölkerung, wobei es interessant ist, die älteren Teile der Bevölkerung, das zeigen Umfragen, sind hier noch stärker hinter dem relativ harten Kurs der britischen Regierung, mehr noch als die Jungen. Aber hier gibt es also eigentlich keine wirklich medial präsenten, abweichenden Strömungen. Das hat zwei Gründe. Großbritannien ist nicht so stark wie mitteleuropäische Länder von russischem Gas abhängig. Das heißt, dieses ganze Energiethema spielt da ein bisschen weniger hinein. Schon auch, aber ein bisschen weniger. Und Großbritannien mit dieser westlich-liberalen Freiheitstradition, da ist natürlich das Vorgehen Russlands hier ein absolutes No-Go. Und Großbritannien sieht sich da auf einer Linie mit den USA und die beiden sind ja nicht nur, ich würde sagen, verbal, sondern auch finanziell und militärisch mit Abstand die größten Unterstützer der Ukraine.
Also das wurde ja auch in Europa, also im restlichen Europa wahrgenommen, diese Art Führungsrolle, die Großbritannien vor allen Dingen am Anfang, also im Frühjahr hatte, als es darum ging, die Ukraine zu unterstützen. Und da waren sie einfach schneller, auch mit ihrer Joint Expeditionary Force oder Forces sind das. Das ist also dieses nordeuropäische Militärbündnis, das ich bis vorher auch gar nicht kannte, was die Briten leiten, aber wo ganz viele nordeuropäische Länder mit dabei sind. Und es wurde dann aber auch irgendwie so gemunkelt, dass Boris Johnson versucht, so ein Gegengewicht gegen die EU, die ja sehr von Frankreich und Deutschland dominiert ist, zu schaffen. Was ist denn jetzt inzwischen daraus geworden? Wird das noch besprochen oder wie wurde das besprochen?
Ja, sehr interessanter Punkt, diese neuen Achsen, die sich ja da auch ergeben haben. Auf der einen Seite Großbritannien, ganz Westeuropa, dann aber die osteuropäischen Länder, die gab es ja auch schon früher bei der EU-Osterweiterung, waren ja die Briten sehr stark daran interessiert, diese osteuropäischen Länder reinzuholen, haben ja auch den Arbeitsmarkt schnell geöffnet und da gibt es eben Allianzen, die sich auch darauf begründen, dass eben beide Seiten hier, sowohl Osteuropäer als auch die Briten eben, wie du auch sagst, ein bisschen verhindern wollten, dass die Franzosen und die Deutschen hier im Zentrum allein den Ton angeben. Ja, also Großbritannien hat immer auch diese osteuropäischen Länder bewusst versucht auch zu stärken und einzubinden, um hier ein Gegengewicht zu schaffen. Ja? Und das hat sich auch sehr stark gezeigt am Anfang des Ukraine-Krieges, wo Boris Johnson ja auch mehrmals nach Kiew dann gereist ist. Auch einmal hat sich das überschnitten mit einem Besuch aus Polen noch vor dem Krieg. Und da wurde auch, so wurde auch sehr gelobt hier, wir haben das auch damals in unserer Presseschau wiedergegeben, das wurde sehr von den Polen zum Beispiel gelobt, dass Großbritannien sich hier als jemand inszeniert und einbringt, der Osteuropa stärkt, auch gegenüber Russland. Das war noch vor dem Krieg. Ja? Und man hat dann fast gewitzelt in Großbritannien, knapp vor der Ablöse von Boris Johnson, dass er eigentlich seine Besuche in Kiew, dass er sich da besonders stark inszeniert hat, weil so irgendwie der einzige Ort war, wo er wirklich noch willkommen war, weil sonst haben ihn ja irgendwie alle nicht mehr so gerne gesehen. Aber man muss sagen, dafür ist auch sehr gelobt worden, auch außerhalb von Großbritannien, weil eben Großbritannien sich hier auch ein bisschen als Schutzmacht sieht für diese Länder in Osteuropa.
Ich meine, das hat ja auch was mit dem Brexit zu tun. Sie hätten ja bestimmte Entscheidungen gar nicht so schnell treffen können, wenn sie sich vorher mit den anderen europäischen Ländern hätten abstimmen müssen. Wie wurde das denn in der Presse diskutiert?
Das Thema Brexit ist da eigentlich gar nicht hineingeflossen. Sonst fließt das ja fast überall hinein, bei allen Themen, aber hier nicht und ich glaube auch zu Recht nicht, weil es hier Großbritannien ähnlich agieren hätte können und hätte wahrscheinlich auch sehr ähnlich agiert, wenn sie noch in der EU gewesen wären. Was es, glaube ich, schon in Großbritannien ausgelöst hat, ist ein Nachdenken darüber, ob man nicht doch stärker wieder auch sich mit den europäischen Partnern zusammentut, zusammenarbeitet. Das hat sich auch, glaube ich, gezeigt beim Gipfeltreffen in Prag, dieses neue Forum, das Emmanuel Macron hier ins Leben gerufen hat. Da haben ja die Briten ein bisschen gezögert, sollen sie da auch dazukommen, weil britische Regierungschefs, aber auch Minister haben irgendwie versucht, alles zu meiden, was irgendwie einen EU-Stempel hat, ja, weil Brexit dürfen wir nicht, no go. Ja. Und das war halt ein neues Forum und Liz Truss hat sich dann im letzten Moment entschieden, doch hinzugehen. Und man sieht hier die Chance, glaube ich, auch neue Wege gemeinsam zu gehen, in neuen Foren, in neuen Formaten. Der Daily Telegraph, also eine sehr konservative britische Zeitung, hat sich gefreut, dass Liz Truss sich entschlossen hat, zu diesem Treffen zu fahren und hat gesagt hier, allein, dass es diesen Gipfel gibt, ja, bestätigt hier, und ich zitiere wörtlich, dass der Anspruch der EU, für Europa zu sprechen, nicht mehr besteht. Ja, die EU hat sich nun erstmals echte Mühe gegeben, die Anliegen von Nichtmitgliedern zu respektieren und akzeptieren. Ja, und dann noch in einem weiteren Teil heißt es, Emmanuel Macron braucht auch Großbritannien, weil trotz all seiner Frustration über die Anglo-Sachsen akzeptiere, dass Großbritannien der einzige bedeutende militärische Partner für Frankreich ist und dass die Bekämpfung des russischen Revanchismus eine Zusammenarbeit zwischen den beiden erfordert. Also spannend, weil also gerade der Daily Telegraph war ja sehr europakritisch, aber hier wird hervorgehoben, dass diese Zusammenarbeit gegenüber Russland sehr, sehr wichtig ist. Und man hat, glaube ich, auch auf britischer Seite erkannt, Europa, wir sind hier eigentlich in einem Boot. Wir haben hier einen gemeinsamen Rivalen, Gegner, Feind, wie auch immer man es sehen möchte. Und der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich würde jetzt nicht sagen, Europa ist ein Feind, aber das hat schon ein Zusammenrücken gebracht.
Und also als Boris Johnson dann zurücktreten musste letztendlich und über seine Nachfolge spekuliert wurde, da kann ich mich erinnern, hatten wir in der Presseschau auch Überlegungen, was passiert jetzt mit der Außenpolitik Großbritanniens? Und überall war zu lesen, dass eigentlich niemand damit rechnet, dass sich da groß irgendwas ändert. Hat sich da irgendwas geändert oder gibt es da irgendwie, also ist es immer noch Konsens?
Das ist nach wie vor Konsens und das hatten wir auch, da hatten wir auch ein interessantes Zitat aus der Financial Times in unserer Presseschau. Die haben damals geschrieben, als Liz Truss übernommen hat, Zitat wörtlich, Großbritanniens solide Unterstützung für die Ukraine spiegelt einen stabilen, parteiübergreifenden innenpolitischen Konsens wider. Dieser wird mit ziemlicher Sicherheit weiter bestehen, ganz gleich, wer der nächste Premierminister sein wird. Das war eben noch bevor Liz Truss gewählt wurde, aber das hat sich bestätigt und auch alle Rivalen von Liz Truss in diesem Auswahlverfahren zur Nachfolge von Boris Johnson haben das auch so bestätigt.
Also es gab ja so ein bisschen Diskussionen, wie vorbildlich die britische Politik tatsächlich ist. Denn es gab auch Beispiele dafür, dass da manche Sachen auch verschleppt wurden, wie eben zum Beispiel Sanktionen gegen russische Oligarchen vor allen Dingen, aber überhaupt also gegen Geldwäsche sozusagen in London. Und auch, dass Großbritannien hinsichtlich der Flüchtlingspolitik sich da überhaupt nicht hervorgetan hat. Also dass die ganzen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, vor allen Dingen eben im Kontinentaleuropa jetzt untergekommen sind und dass die Visabestimmungen da überhaupt nicht angepasst wurden.
Da sprichst du einen interessanten Punkt an und da gibt es schon auch ein Zitat, ein interessantes aus dem Independent, der da selbstkritisch damals im April noch geschrieben hat, für ein Land von der Größe und mit dem Wohlstand Großbritanniens ist die Zahl der Flüchtlinge, die man aufgenommen hat, eine erbärmliche Zahl. Das waren damals nur 12.000. Also da gab es auch innenpolitisch Kritik, die wir auch damals in der Presseschau berichtet haben. Das ganze Thema mit den Oligarchen ist ein schwieriges seit Jahren, wie du auch richtig sagst, schon seit der Krim-Annexion. Großbritannien oder besonders London haben in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele reiche Russen angezogen, die dort ihr Vermögen geparkt haben und auch dorthin ausgewandert sind mit ihren Familien. Und London, aber auch die britische Regierung haben jahrelang versucht, einen Balanceakt zu fahren. Einerseits diese Klientel zu umwerben, weil die natürlich auch viel Geld bringen und auch zu halten. Andererseits sich hier klar aber auch vom russischen Regime zu distanzieren. Auch die Giftmorde, die es da gegeben hat in London, die waren natürlich da auch ein großes Thema vor einigen Jahren. Man hat dann Sanktionen beschlossen, aber es wurde sehr stark kritisiert, dass es hier sehr viele Schlupflöcher gibt, dass man hier mehr für den Schein agiert und nicht wirklich durchgreift. Diese Diskussion ist dann ein bisschen eingeschlafen in den vergangenen Monaten und seither nicht mehr so stark aufgekommen. Ja? Also das ganze Thema Sanktionen kommt immer wieder, poppt immer wieder auf, wenn auch auf EU-Ebene darüber gesprochen wird, dass hier nachgelegt werden muss. Aber das ganze Thema Oligarchen ist medial im Moment kaum ein Thema.
Und hat denn die britische Regierung auf die Vorwürfe reagiert? Zum Beispiel, wenn Leute gesagt haben, ja, jetzt unterstützt ihr die Ukraine militärisch, aber wir nehmen überhaupt keine Flüchtlinge auf, das passt doch nicht zusammen.
Da ist die Reaktion sehr gespalten. Einerseits deshalb, weil sehr viele, vor allem konservative Medien, seit Jahren darauf drängen, dass es weniger Immigration gibt, dass weniger Menschen ins Land gelassen werden. Andererseits aber dann auch andere Medien natürlich darauf pochen, dass man hier Solidarität zeigt.
Gut, dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Sophie.